Ich möchte heute und nächste Woche darüber predigen, wie wir lernen können, gut zu leiden. Und genau, so im ersten Gottesdienst auch so alle so ein bisschen verwundert, manche haben so ein bisschen gelacht und was will er jetzt? Und tatsächlich ging es mir ähnlich, ich habe das glaube ich letztes Jahr irgendwo gelesen, ich weiß gar nicht wo, vielleicht in einem biblischen Kommentar, der eine Schriftstelle ausgelegt hat, vielleicht auch in irgendeinem Buch gelesen, eben, dass wir eingeladen sind, als Christen aufgerufen sind, zu lernen, gut zu leiden. Und meine erste Reaktion war eher, dass ich mich geärgert habe. Ich denke, was soll das? Was für eine dämliche Aussage, vielleicht haben manche von euch, oder was für ein dämlicher Predigtitel. Und dann habe ich aber drüber nachgedacht und habe gemerkt, nee, das passt eigentlich echt zum Evangelium, wenn ich ganz ehrlich bin, das passt zu dem, wie ich Jesus in meinem eigenen Leben erlebe, das passt zu dem, wie ich merke, wie Gott mit seinen Menschen durch die Geschichte arbeitet. Und deswegen so die Frage, warum meine Abwehr? Warum will ich das eigentlich nicht lernen? Na ganz klar, weil Leid erstmal unangenehm ist und wir intuitiv erstmal versuchen, das zu vermeiden. Bill Johnson, der ja eher bekannt dafür ist, dass er so über Zeichen, Wunder und Heilung und so weiter spricht, hat ein Buch geschrieben, wie er so den Verlust seiner Ehefrau so verarbeitet. Und da hat er folgenden Satz geschrieben. Er sagt, Schmerz macht uns so verletzlich. Das Englischwort vulnerable ist noch so ein bisschen breiter, ist nicht nur verletzlich, sondern es macht uns irgendwie angreifbarer. Wenn wir leiden, dann sind wir irgendwie ungeschützt und das ist natürlich unangenehm. Und dann sagt er weiter, wenn es eine Person wäre, würde ich sie nicht zu mir nach Hause einladen. Und es ist einfach eine großartige Beschreibung, finde ich, dass wir sagen, na klar, wir wissen, das Leid ist da irgendwie, aber wir alle intuitiv, bitte nicht zu nah kommen, bitte nicht in mein Leben, bitte nicht sozusagen in mein Lebenshaus. Aber die andere Wahrheit ist, dass wir nur lange genug leben müssen und wir werden Leid erfahren. Manche Menschen schon ganz am Anfang ihres Lebens, Kinder von Leihmüttern zum Beispiel, Leute, die vielleicht mit genetischen Defekten, mit Krankheiten, mit irgendwas schon auf diese Welt kommen und wir anderen dann irgendwann später. Ich werde es natürlich noch genauer angucken, aber die Grundaussage, die ganz biblische Grundaussage zu diesem Thema lautet folgendermaßen, Leid an sich ist nicht gut. Leid an sich ist auch nicht in dem Sinne gewollt, dass Gott die Quelle oder der Ursprung des Leides ist. Nie. Aber für seine Kinder kann er selbst aus diesem, ich sag mal, Negativen etwas Gutes tun. Es gibt ja viele verschiedene Arten von Leid. Es gibt zum Beispiel das Leid, das nur dadurch entsteht, dass wir Nachfolger Jesu sind und aufgrund unseres Glaubens verfolgt werden. Das ist natürlich viel im Neuen Testament, aber das ist auch in vielen Ländern zur Zeit dieser Welt. Und darum soll es mir heute nicht gehen. Was ich auch nicht so betrachte, ist dieses Leid so auf so großem Skala, wenn wir so ganz schreckliche Sachen hören, wie jetzt so Krieg oder Erdbeben oder so, wo Witwen und Waisen einfach zu Tausenden, Zehntausenden, Hunderttausenden so entstehen und dann eher so ein bisschen diese philosophische Frage vielleicht entsteht, wie kann ein guter Gott das zulassen? Ne, warum das Leid, diese große Theodizee-Frage? Auch damit möchte ich mich heute nicht beschäftigen, sondern es geht tatsächlich um, ich nenne es mal Alltagsleid oder das Leid, was dadurch entsteht, dass wir alle, wie die Bibel das nennt, in einer gefallenen Schöpfung leben und wie wir lernen können, damit besser umzugehen. Leid beinhaltet allerdings oft auch einen Weckruf. Das gilt nicht für uns alle, aber ich bin mir sicher, dass einige im Raum da sind, die sagen, ich habe eigentlich nur angefangen, mein Leben noch mal zu überdenken, vielleicht die Sache mit Gott überhaupt noch mal ernst zu nehmen, als ich so richtig im Leid feststeckte und nicht weiter wusste. So wie C.S. Lewis das mal ausgedrückt hat in einem seiner Bücher, Gott flüstert zu uns in unseren Freuden. Also wenn es gut läuft, ist Gott auch da, so, und das merken wir schon, der flüstert. Er spricht in unserem Gewissen, na, gut und böse, und was wir so tun sollen, da redet Gott zu uns. Aber er schreit in unserem Schmerz. Schmerz ist sein Megafon, um eine taube Welt aufzuwecken. Und ich glaube, das ist manchmal so. Es ist bei so selbstzufriedenen Christen manchmal so, vielleicht aber nicht Christen, manche von euch wissen das vielleicht, ja. Gott hat Leid benutzt, damit ich überhaupt aufwache. Was für uns alle gilt, ist folgende Einladung. Und die steht am Ende des Hiob-Buches. Na, selbst wenn ihr nicht so bewandert seid in der Bibel von Hiobs Botschaften, habt ihr wahrscheinlich schon gehört. Also wenn es ganz schlecht läuft im Leben, da gibt es ein ganzes biblisches Buch drüber, über den armen Kerl Hiob. Endet nachher gut, aber am Ende des Kapitels endet das mit folgendem Gebet von Hiob, der so viel Leid erlebt hat, zu Gott. Und er sagte, bisher kannte ich dich nur vom Hören sagen, doch jetzt habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Dann widerrufe ich, was ich gesagt habe und bereue in Staub und Asche. Das heißt, die Einladung in dem Leid, dass Gott das benutzen kann. Einerseits, dass wir innerlich umkehren, dass wir merken, ich habe mein Leben einfach auch falsch ausgerichtet, ist ein Aspekt. Aber den anderen, Gott dadurch einfach besser kennenzulernen. So, und vor diesem Hintergrund nochmal die Frage, wie lernen wir nun gut mit Leid, Not, Enttäuschung und Schmerz umzugehen? Deswegen ist natürlich wichtig, dass ich erstmal das Adjektiv gut definiere. Das muss ja gefüllt werden. Wer sagt denn, was irgendwie gut ist? Und ich versuche das von meinem biblischen Verständnis zu definieren. Wann ist das Leid gut? Wann lerne ich gut zu leiden? Wenn es mir hilft, wenn ich darin wachse, Gott treu zu bleiben, überhaupt im Glauben zu wachsen, wenn ich durch Leid seine Liebe und Gegenwart mehr erfahre und nicht weniger, und wenn ich durch Leid Gott und Menschen mehr liebe, als ich es bisher getan habe. Okay, dann können wir sagen, das war gut, sonst nicht. Wie gesagt, ich werde das Thema in zwei Predigten behandeln. Die heute Predigt ist eher so ein bisschen theologisch lehrmäßig, nächste Woche ist etwas persönlicher, etwas Seelsorger. Richard, ich sage, heute geht es eher so um die biblischen Rahmenbedingungen und um die Erfahrung der ersten Christen. Nächste Woche ist, wenn ihr am Ende der Predigt seid, ist ja alles schön und gut, aber wie kriege ich das jetzt persönlich in mein Leben rein? Das versuche ich dann nächste Woche zu beantworten. Also, legen wir los. Um gut leiden zu lernen, brauchen wir erstmal als Grundlage einen biblischen Realismus anstelle eines religiösen Wunschglaubens. Und der Realismus ist, wie ich vorher schon gesagt habe, das Leid gehört in einer gefallenen Schöpfung dazu. Und mit gefallener Schöpfung meinen wir, dass die Welt, und das könnt ihr dann in dem Schöpfungsbericht ganz am Anfang der Bibel nachlesen, spätestens ab 1. Mose 3, die Welt, in der wir leben, ist nicht mehr die ursprünglich Gute, die Gott geschaffen hat. Und das, was da begonnen hat und jetzt über Jahrtausende einfach weitergegeben würde, dass diese Auswirkung von Sünde, von Misstrauen, von Ungehorsam, von Stolz, von Egoismus, von Tod in allen Formen, diese Konsequenzen sind irgendwann in ihren Auswirkungen auch bei uns gelandet im Leben. In unseren Familien, durch was in unserem Elternhaus irgendwie kaputt war, nicht nur Eltern, sondern auch Geschwister, wenn man sich aber beschäftigt, was Geschwister sich teilweise für ein Leid antun, ist elendig. Guckt immer nur auf die Eltern. Geschwister können auch ganz gruselig sein, aber natürlich auch ein echter Segen. Krankheiten, körperliche Gebrechen. Später kommen vielleicht noch Lehrer, Trainer dazu, Mitschüler. Leid entsteht auch in Freundschaftsbeziehungen und in Liebesbeziehungen. Und zwar immer in der Kombination, dass was durch andere, durch meine Kultur, durch Systeme, andere Menschen an mich rangetragen wird und Leid, was ich selber produziere, durch meine eigenen falschen Entscheidungen, Worte, die verletzen und so weiter. Anders ausgedrückt, wenn du neu bist im Glauben oder wenn du überlegst, Christ zu werden und wenn du hoffst, dass du dadurch dem Leiden entkommen kannst, weil du irgendwie an Jesu glaubst, weil du jetzt versuchst, alles richtig zu machen in deinem Leben, dann wirst du enttäuscht werden. das wird nicht funktionieren. Du wirst Leid nicht vermeiden können, auch mit Jesus nicht. Auch mit dem Heiligen Geist nicht. Leid gehört dazu. Wir sind nur eingeladen, wir können nur lernen, mit Leid besser umzugehen. Und das so zu wandeln, dass etwas Gutes daraus werden kann. Und das Tröstliche daran ist, dass es bei Jesu genauso war. Ich möchte beginnen mit 1. Petrus 4, Vers 1. Der 1. Petrus spricht viel über die verschiedenen Arten von Leid und wie wir damit umgehen können. Und er beginnt hier folgendermaßen. Weil nun Christus als Mensch gelitten hat, müsst auch ihr euch mit dieser Einsicht bewaffnen. Ich finde das total gut, wie er es beschreibt, dass eine Einsicht uns bewaffnen kann. Was heißt denn das? Das bedeutet doch, das richtige Lehre, dass wir die Welt so sehen, wie sie wirklich gerade ist, dass uns das eine Waffe ist, dass es Schutz ist, dass wir dadurch stärker durchs Leben kommen. Umkehrschluss, wenn wir falsche Lehre haben, wenn wir Unsinn glauben, dann hilft uns, dann sind wir dann ungeschützt, ist dann keine Waffe. Also wir sollen uns mit folgender Einsicht bewaffnen, dass Christus auch als Mensch gelitten hat. Wenn wir an Jesu Leiden denken, denken wir natürlich sofort an seine Kreuzigung und was er dann in seinem Sterben für uns getan hat. Aber, und das kann ich jetzt nicht zeigen, das müsst ihr mir jetzt so glauben, weil sonst brauche ich noch eine dritte Predigt. Im Petrusbrief ist es so, dass er da genau drin unterscheidet. Und das hier ist nicht gemeint, sondern da steht, dass Jesus im Fleisch gelitten hat. Und zwar einfach nur, weil er Mensch wurde in dieser Welt. Das Leid von Jesus, was hier geschrieben ist, ist eben wie wir, dass er als Mensch unter den Bedingungen des irdischen Daseins und die herrschenden Strukturen hier gelitten hat. Natürlich hat er am Kreuz und so nochmal megamäßig und mehr gelitten, aber auch da hat er gelitten. Und obwohl, er hat gelitten, obwohl, und das ist für Petrus total wichtig, nicht weil Jesus was falsch gemacht hätte, sondern er hat gelitten, obwohl er immer alles richtig gemacht hat und Gottes Willen erfüllt hat. Und trotzdem hat er gelitten. Ich möchte diesen Punkt nochmal verdeutlichen an dem nächsten Punkt, dass es hier nicht um die Kreuzung geht, geht nicht ums Leiden in der Verfolgung oder so. 1. Petrus 2, Vers 18 und 20 schreibt Petrus Folgendes. Ihr Sklaven, ordnet euch euren Herren unter und erweist ihnen uneingeschränkten Respekt. Kurze Frage, wenn wir an Sklaven, wenn wir das hören, denken wir mal so an Amerika und wie da Menschen, besonders Schwarzamerikaner, einfach grausamst gequält und so weiter wurden. Das war nicht die alltägliche Realität der römischen Sklaven. Ne? Sklaven waren einfach man könnte fast sagen, normales Arbeitsverhältnis im römischen Reich. Natürlich jetzt nicht von den Bossen und so weiter. Es gab verschiedene Arten von Sklaven und das Wort, was hier benutzt, ist einer von den höheren Hausangestellten. Okay? Sklaven haben alle möglichen Tätigkeiten verrichtet, aber die konnten zum Beispiel auch Hausärzte sein von einer reichen Familie, weil die einfach Arzt waren, irgendwo in Gefangenschaft gekommen sind und dann waren die total einflussreiche, respektierte Menschen, weil sie als Arzt gearbeitet haben, aber dennoch auch als Sklaven oder Hauslehrer und so weiter, okay? Darum geht's. Also als Sklave bedeutete nicht an sich, dass man einen elenden Berufsalltag hatte, sondern es war abhängig von dem Herrn, den du hattest. Und jetzt geht's so weiter. Also uneingeschränkten Respekt sollten sie ihren Chefs geben. Nicht nur den guten und freundlichen, sondern auch denen, die sich niederträchtig verhalten. Es verdient nämlich Anerkennung, eigentlich steht das, ist eine Gnade von Gott, wenn jemand, der zu Unrecht leidet, sein Leiden geduldig erträgt, weil er entschlossen ist, Gott treu zu bleiben. Ja, und dann sagt er eben, na, wenn ihr Fehler macht bei der Arbeit oder euch dumm verhält und dann Strafe kriegt, sozusagen, ja, dann müsst ihr euch natürlich nicht verruhen, damit müsst ihr leben. Aber wenn ihr eine gute Arbeit macht, na, wenn ihr leiden müsst, obwohl ihr Gutes tut und dann standhaft bleibt, das ist eine Gnade von Gott. Jetzt mal betrachten, Gott beschreibt hier für ganz viele in seiner Gemeinde einen normalen Arbeitsalltag. Und die Aussage auf heute übertragen ist, es gibt richtig miese Chefs und richtig beschissene Arbeitssituationen, in denen du machen kannst, was du willst, in denen du alles richtig, einen richtig guten Job machst und dennoch nur kritisiert wirst, nur runtergemacht wirst, nie Lob, nie Wertschätzung, nie Anerkennung bekommst. Die Gehaltserhöhung kriegt der andere, die Beförderung kriegt der andere. Oft sind so die Schnacker und die, die sich gut verkaufen können, die kriegen manchmal mehr als die, die die Arbeit machen. Und das ist einfach die Realität, damals, auch heute noch. Glücklicherweise werden wir heute nicht mehr geschlagen, wie es da steht, aber auch das ist nicht so weit weg. Ich habe im Internet geguckt, man durfte bis 1900 noch rechtlich Hausangestellte in Deutschland schlagen. Also Gesinde, Knechte, Putzleute und so weiter konntest du schlagen, wenn du nicht zufrieden warst. In Deutschland durfte man Azubis noch schlagen bis 1951. Okay, also ist jetzt nicht völlig weit. Also, und in anderen Kulturen ist es auch heute noch so. Na, wenn du nicht zufrieden bist, kriegst du einfach eingesammelt. Damals war es auch so. Und manchen Chefs, manche kommst du nicht drum rum. Und was sagt Paulus, was sagt Petrus hier den Leuten? Wir dürfen lernen, das zu akzeptieren, diese Art von Leid, von alltäglichem Leid zu akzeptieren und zu ertragen. Was heißt das? Ohne bitter zu werden, ohne depressiv zu werden, ohne selbst anzufangen, ungerecht zu werden. Petrus bezeugt immer, vor allen Dingen nicht aufhören, weiter gute Werke zu tun. In diesem Fall nicht aufhören, weiter einen guten Job zu machen. Auch wenn es keiner sieht, wenn du keinen Lob, mach deine Sache weiter so gut du kannst. Aber nicht nur das, sondern wir dürfen noch etwas lernen. Und das möchte ich folgendermaßen mal einleiten. Es gilt nicht für alle wieder von uns, aber ich weiß, dass manche von uns, wenn sie Leid erfahren, wenn Dinge richtig schief laufen und das Leben richtig schlecht läuft, dann denken manche von uns sofort, dass sie etwas falsch gemacht haben. Dass wir nicht aufgepasst haben, dass wir irgendwie die Kontrolle verloren haben. Und dann werden wir wütend und ärgern uns erst über uns selbst, dann über die anderen und am Ende über Gott. Und wir leben ja in einer Gesellschaft der Selbstoptimierung. Und viele von uns haben so verinnerlicht und wir glauben tatsächlich zutiefst, dass wenn wir alles richtig machen, wenn wir aufpassen, wenn wir achtsam sind, besonders wenn wir Gottes Gebote befolgen, genug beten, wenn wir uns richtig ernähren, genug Sport machen und genug schlafen, dann werden wir dadurch belohnt, dass uns das Leid nicht trifft, weil wir alles richtig gemacht haben. Und Gott will uns von diesem religiösen Leistungsdenken und von dieser eigentlich sinnlosen und hoffnungslosen und unbarmherzigen Selbstoptimierung wirklich befreien. Und Leid ist ein Weg, vielleicht nicht der Hauptweg, aber ein Weg, wie er das tun kann. Und Petrus macht hier den Leuten klar, das ist nicht nur irgendwie shit happens mit Leid, sondern es ist Teil unserer Berufung. Er führt nämlich weiter fort in Vers 21 und macht deutlich, Leid es kann Teil unserer göttlichen Berufung sein und ist nicht, oft nicht die Konsequenz unseres menschlichen Versagens. Und er sagt, denn dazu hat er euch berufen. Auch Christus hat ja für euch gelitten und hat euch damit ein Beispiel hinterlassen. Tretet in seine Fußstapfen und folgt ihm auf den Weg, den er euch vorangegangen ist. Was heißt jetzt dieser Vers? Was bedeutet das? Und mir ist dabei klargekommen, dass die ersten Christen, und wir hören das auch in der verfolgten Kirche, dass die Jesus ganz anders im Leid erleben als wir. Wenn wir Leid erleben, in welcher Form auch immer, dann fühlen wir uns in der Regel in einer Position der Schwäche, der Bedürftigkeit, der Hilflosigkeit. Aber weil wir alle so erzogen sind in unserer Gesellschaft, dass wir alle kompetent und unabhängig sein wollen, passiert Folgendes, wenn wir leiden. Wir schämen uns. Nicht nur, dass es von schlecht ist, sondern wir schämen uns auch noch dafür, dass es so ist. Und was passiert in der Scham? In der Scham fangen wir an, Regeln uns zu verstecken. Manchmal vor uns selbst, vor anderen und auch vor Gott. Mir ist es sehr deutlich geworden, wie Schwäche und Scham zusammenhängen bei meinen Eltern. Meine Mutter ist Ende 80, mein Vater Anfang 91. Und wie dann einfach ganz normale Körperfunktionen ja dann immer weniger irgendwie funktionieren, wie die schwach werden, ohne dass sie jetzt irgendwas falsch gemacht haben. Einfach, und mit wie viel Scham das verbunden ist. Einfach, weil sie schwach und bedürftig sind. Und es ist unser Problem, dass wir oft, wenn wir leiden, wenn wir in Not sind, wenn wir überfordert sind, dass wir uns Jesus dann eben gerade nicht nahe fühlen. Wir fühlen uns von ihm verlassen. Und die ersten Christen, die laden uns ein, die Gegenwart Jesu gerade dann und einem besonderen Maße zu suchen, wenn wir leiden. Ich möchte den Punkt nochmal deutlich machen. Es geht ja darum, Jesus nahe zu sein. Es geht darum, wie wir merken, wir sind in unserer Berufung. Es geht ja darum, dass wir denken, ich merke, Gott wirkt an mir und ich werde so wie Jesus. Wenn ihr das so hört, woran denkt ihr da? Wann fühlst du dich Jesus oder wann fühlst du dich wie ein guter Nachfolger? Wann fühlst du dich so im Kern deiner Berufung? Ganz ehrlich, bei mir ist es so, wenn das Leben läuft, wenn ich meine Sünden und meine schlechten Charaktereigenschaften, wenn ich die so halbwegs im Griff habe, wenn eine Predigt gut ist und die Leute sagen, super Rüdiger, danke für die Predigt, wenn Menschen zum Glauben kommen, wenn meine Gebete erhört werden, dann denke ich, jetzt bin ich auf dem richtigen Weg, so soll es sein. Und das ist nicht falsch, aber es ist total einseitig und es führt dazu, dass wir Gott viel weniger erleben als die ersten Christen, weil Paulus sagt nämlich Folgendes. In Philipper 3, Vers 10 sagt er, ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren. Das ist dann so diese Erfahrung des Sieges und der Überwindung. Und dann hört er dabei nicht auf, wie ich aufgehört hätte, sondern macht weiter und sagt, und ich möchte an seinem Leiden teilhaben, nicht an seinem Sterben. Okay? Sterben für die Sünde, das kann nur Jesus. Okay? Da haben wir nichts mit zu tun. Aber an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Paulus fühlt sich auch dann mit Jesus eng verbunden, fühlt sich ganz in seiner Berufung, sowohl in der Auferstehungskraft und eben auch, wenn er leidet. Vielleicht sogar, wenn das Leben dem Ende zugeht. Und gerade, obwohl er nichts falsch gemacht hat. Und für die ersten Christen gehört das untrennbar zusammen. Und die Einladung für uns ist auch, anzufangen, das zusammenzudenken, als zwei Seiten einer Münze. Und das hören wir ja auch von Lebensberichten oft, wenn Leute durch richtig miese, schwere Zeiten gegangen sind. Die reden davon meistens so ambivalent. Die sagen, auf der einen Seite war so schlimm, das will ich eigentlich nicht nochmal erleben. Aber auf der anderen Seite will ich das auch nicht missen. Und irgendwie bin ich auch froh, dass ich das erfahren habe, weil in diesen Zeiten habe ich Jesus so nah und so konkret und so persönlich und so liebevoll erlebt, manchmal auch so mächtig erlebt, wie ich das vorher und nachher noch gar nicht getan habe. Und was ist meine Schlussfolgerung daraus? Ist nicht, dass ich sage, super, ich brauche auch Krebs. Ach super, hauptsächlich meine Ehe fährt an die Wand und dann kann ich Jesus. Auf keinen Fall. Ne? So funktioniert das Neue Testament. Ist so ein bisschen so wie wie Leute gesagt haben, die so begeistert war, dass Jesus ihnen in ihrer Gnade vergeben hat und die Sünde noch zu was Guten geworden ist. Und dann Paulus sagt, hey, dann sollten wir doch weiter sündigen, damit wir Gottes Gnade weiterhin so großartig erfahren. Und Paulus sagt, nein, ihr Deppen, so funktioniert das nicht. Okay, wir suchen das natürlich nicht. Aber was sagt mir das? Ich muss keine Angst haben, wenn es kommt. Und vor allen Dingen, ganz viele von uns verbraten ganz viel Lebenszeit und Energie, nur um sich irgendwie vor potenziellem Leid zu wappnen. Und das müssen wir nicht mehr. Wir wissen, wenn es geschieht, Jesus ist da. Und Bill Johnson hat in diesem Buch etwas gesagt, was mich sehr berührt hat. Er gesagt, in diesem ganzen Trauerprozess, wo es ihm so richtig mies ging, nach dem Tod seiner Frau, hat er gesagt, ich habe nie versucht, stark zu sein. Ich habe immer nur versucht, Jesus gegenüber treu zu bleiben. Und es ist tatsächlich ein Riesenunterschied. Also der erste Grund, weshalb wir in unserem Leiden Jesus oft nicht so erfahren, ist unsere gesellschaftliche Prägung und dass wir uns eher schämen und Jesus dann so in die Ferne rücken. Und der andere Hauptgrund ist, dass wenn es schlecht läuft, wenn wir leiden, dass wir denken, dass Gott irgendwie sauer auf uns ist und uns bestraft. Und wir lernen nur, gut zu leiden, wenn wir verstehen, es ist Teil der liebevollen Erziehung Gottes sein kann und dass es aber nie lieblose Strafe ist. Ich lese mal ein bisschen längeren Text vor, der ist eigentlich so ein bisschen selbsterklärend, hoffe ich zumindest. Römer 5, Vers 1 bis 5, und ich hoffe, da wird dieser Punkt deutlich. Da beschreibt er die ersten drei Verse eben das Großartige, wie Gott ist, wie Jesus ist, und kein Zweifel daran, dass er uns liebt und gut mit uns meint und großartige Dinge für uns getan hat und tut. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist, und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Okay, so würden wir sagen. Ja, super, Amen, klar, großartig, darüber freuen wir uns. Und da hören wir meistens auf. Und die ersten Christen gehen da weiter und sagen, ja, es gibt noch einen anderen Grund zur Freude. Wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, der ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht, denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Ich weiß nicht, wie du dir dein Leben vorgestellt hast oder immer noch vorstellst. Ich weiß noch so, als junger Mann, vielleicht bevor ich Christ wurde, weil ich das so gelesen hatte, ich wäre gar nicht so ganz happy, ehrlich gesagt. Überleg mal, welche Lebensziele hast du oder hattest du? Ich weiß, also es war noch keine Zeit, als ich so um die 20 war oder so, dass man so Mission Statements oder sowas formuliert hat, ne? Das wäre alles so ein bisschen übertrieben. Aber wenn du mich gefragt hättest, Rüdiger, was willst du eigentlich so im Leben? Dann hätte ich wahrscheinlich so ein bisschen überlegt und ich hätte wahrscheinlich gesagt, ich will einfach nur ein angenehmes, bescheiden erfolgreiches und ruhiges Leben führen. Ist doch klar. Irgendwie. Und das war so, dass wie ich mein Leben ausgerichtet habe. Und bei dieser Lebenseinstellung, bei dieser Lebensrichtung, bei dieser Zielsetzung, wenn dann, also da können Leid und Not und Probleme, die sind dann auf alle Fälle ärgerlich, nervig, einfach nur störend, machen keinen Sinn, müssen einfach nur weg oder verdrängt werden, weil das passt überhaupt nicht dazu. Mittlerweile weiß ich, dass diese Dinge an sich nicht schlecht sind und das sind manchmal auch so Nebenwirkungen dieser Ziele, die Gott mit uns hat. Aber ich weiß, dass Jesus für mich, und wenn ihr Jesus nachfolgen wollt, nach dem Neuen Testament, dann gilt das auch für euch, das ist ein ganz anderes Lebensziel für uns hat. Und das heißt, mal so groß zu werden wie Jesus und mal so konkret auf dieses Thema bezogen, heißt das Ziel ist, ein geistlich reifer und mündiger Mensch zu werden und ein Gottesliebhaber, ein Gottesanbeter immer mehr. Das ist das Ziel. Und Gott wird dieses Ziel mit dir und mir erreichen, hat er versprochen. Und für jeden und für jede von uns ist dazu ein gewisses Maß an Leid anscheinend notwendig. Und mir wäre lieber, ich könnte hier stehen und sagen, bei dir macht Gott eine Ausnahme, ist vielleicht nicht nötig. Nein, wir alle haben ein ganz persönlich abgestimmtes Maß an Leid und wir alle denken, warum gibt's nicht billiger? Das Krasse ist aber, und das ist vielleicht auch tröstlich, dass das nicht nur für uns persönlich gilt, sondern dass das Gleiche auch für Jesus gegolten hat. Und es gibt so Verse im Neuen Testament, da reibe ich mich und weiß gar nicht ganz genau, ob das theologisch eigentlich so stimmt. Und dann gucke ich immer so, ob das nicht eine spätere Handschrift ist, die das vielleicht so reingeschoben hat. Und auch dieser nächste Vers ist krass. Aber ich glaube, das stimmt so. Hebräer 5,8. Allerdings blieb es selbst ihm, also Jesus, dem Sohn Gottes, nicht erspart, durch Leiden zu lernen, was es bedeutet, gehorsam zu sein. Okay? Und wenn das für Jesus gilt, wie viel mehr für uns? Wie viel mehr für uns? Nochmal Bill Johnson, er sagt, die Geistesgaben, die Gott uns schenkt, die sind umsonst. Für geistliche Reife zahlt man einen Preis, teilweise einen sehr hohen. Und wie ich schon gesagt habe, in dem Moment, wo wir ihn zahlen, denken wir immer, das ist ungerecht und das ist eigentlich zu hoch. Und wir hadern mit Gott, warum es nicht billiger geht. Und darauf kann ich keine Antwort geben. Ein bisschen mehr werde ich nächste Woche auf solche Fragen eingehen. Und das Nächste, was das Neue Testament meines Erachtens sehr deutlich macht, dass wir lernen können, gut zu leiden, wenn wir verstehen, dass dadurch das, wer wir sind, unsere Identität gestärkt werden soll und nicht geschwächt oder zerstört wird. In Römer 8, Vers 37 sagt Paulus Folgendes. Römer 8 ist ein ganz krasses Kapitel, so am Ende hin, da treffen so Gottes Mega-Aussagen und Verheißungen treffen so auf ganz viel Leid und Herausforderung, was Paulus so aus seinem Leben beschreibt. Und in Vers 37 sagt er Folgendes. Aber durch den, der uns geliebt hat, sind wir in all diesen Dingen, die eine hier Übersetzung heißt, überlegene Sieger, manche, die noch Elberfelder Luther kennen, sind wir mehr als Überwinder. Und das ist typisch so eine paulinische Übertreibung und Wortschatz. Ja, hier steht der Überwinder, ist ja schon toll, wenn man was überwindet, aber du bist mehr als Überwinder. Es steht nicht nur, du bist ein Sieger, sondern bist so ein Übersieger. Was heißt das? Ein Überwinder, eine Überwinderin kennt die Not, die kennt das Leid, die kennt den Kampf des Lebens. Und ein Überwinder und eine Überwinderin kennt seine und ihre eigenen Schwächen, Grenzen und charakterlichen Abgründe. Und ein Überwinder weiß, dass Jesus den Sieg errungen hat. Und dass deswegen das Allerwichtigste, was tatsächlich nötig ist, um ein Überwinder zu sein, ist eben bei Jesus zu sein, in seiner Nähe zu sein, mit ihm verbunden zu bleiben, um Teil an dem Sieg, an diesem Übersieg zu haben, den Jesus errungen hat in Tod und Auferstehung. Und weil das so ist, kann sich ein Überwinder eben auch seiner oder ihrer Schwachheit rühmen. Aber bleiben wir nochmal bei dem Thema Identität. Um diesen neuen Umgang mit Leid und Problemen zu lernen, müssen wir verstehen, wer wir in Jesus sind, wie Jesus uns sieht, wozu Jesus uns berufen hat. Und ein Begriff ist eben, wir sind Überwinder. Und deswegen ist es mal gut, dass man so guckt, wie bin ich selber geprägt, was ist mein eigenes Selbstbild, wie sehe ich mich eigentlich? Und dass du das ersetzt durch das Neue, was Jesus geschaffen hat. Das heißt, wenn du Überwinder bist, dann heißt das, du bist kein Loser, der immer wieder alle möglichen Chancen in seinem Leben vergeigt. Du bist aber auch kein Opfer, das immer nur ausgeliefert ist den Menschen und Umständen, in denen es sich befindet. Du bist aber auch kein disziplinierter deutscher Arbeiter, der mit eigener Kraft und Intelligenz und Konzentration seine Ziele erreicht. Beim Leid wirst du scheitern. Du bist aber auch in Christus kein nettes, angepasstes Mädchen, was zu allem Ja und Amen sagt und hofft, dadurch irgendwie nirgends anzuecken und gut durchs Leben zu kommen. Nein. Aber du bist auch kein Stoiker oder vielleicht ein Buddha, der entspannt meditieren versucht, sich sozusagen emotional und die Menschen und die Bedürfnisse der Welt einfach vom Leib zu halten und dem Leib dieser Welt sich zu distanzieren. Auch das bedeutet nicht, Überwinder zu sein. Überwinder zu sein bedeutet, dass wir wissen, dass wir stehen, dass wir daran leben, dass wir geliebte Kinder, Söhne und Töchter des wunderbaren himmlischen Vaters sind, die untrennbar durch unseren Glauben, durch unsere Taufe mit Jesus verbunden sind, eben in seiner Auferstehungskraft, in der Kraft des Heiligen Geistes und in unserem Leiden. Oder eben wie Paulus es ausgedrückt hat zum Schluss. Damit möchte ich schließen. Philipper 4, Verse 12 bis 13. Er sagt, ich kann sowohl Erniedrigung als auch mit Überfluss umgehen. Ich bin in alles eingeweiht. Ich weiß, wie es ist, satt zu sein oder zu hungern. Ich kenne Überfluss und Mangel, und zwar in jeder Hinsicht. Nicht nur materiell, beziehungsmäßig, emotional. Und dann die Schlussfolgerung, durch den, der mich stark macht, kann ich in allem bestehen. Und was das praktisch für uns bedeutet und wie wir als Gemeinde und als Einzelne da vielleicht auch konkret reinwachsen können, das schauen wir uns nächste Woche an. Amen. Wir singen zum Abschluss jetzt noch ein schönes Kirchenlied. Wir sammeln dabei die Kollekte ein. Vielen Dank für alle finanzielle Unterstützung auf diesem Weg. Ihr könnt schon aufstehen. Ich werde vorher aber noch mal beten. Ja, lieber Herr, ich weiß, wenn ich diese Predigt kurz nach meiner Bekehrung gehört hätte, ich hätte sie gehasst. Ich hätte mich so richtig geärgert. Ich hätte gedacht, das kann doch nicht sein. Es muss doch anders gehen. Ich bitte dich um Vergebung für die vielen, vielen Jahre, auch immer noch dann, wann ich das tue, wenn ich dich vor meinen Lebenskarren spannen möchte. Wenn ich dich durch meine Gebete und meine Hingabe dadurch irgendwie überreden möchte, dass du mir hilfst, meine eigenen Lebensziele nach meiner eigenen Definition von Erfolg und Fülle, dass du mir dabei hilfst, die zu erreichen. Ich bitte dich um Vergebung und danke dir, dass du erstmal vergibst. Aber ich danke dir so sehr, dass du mich mit hineinnimmst und uns alle mit hinein in was so viel Größeres. Danke dir für deine endlose Liebe und Gnade. Danke dir für deine Barmherzigkeit, die jeden Morgen neu ist. Wir danken dir für deine Treue, die nie aufhört, auch wenn wir sie zum 12.000. Mal einfach nicht verdienen. Und du einfach zu deinem Bund stehst und zu deinem Commitment zu uns, und dafür danke ich dir so sehr. Danke dir für die Freiheit, als dein Sohn leben zu dürfen. Danke dir für all den Vorgeschmack schon an Herrlichkeit und Himmel und Freude, die du schenkst. Danke für das neue Leben, ewige Leben, was angefangen hat, was du vollenden wirst, wie es weitergeht. Ich danke dir so sehr, jedes Kosten deiner Herrlichkeit. Und ich danke dir, dass unsere Berufung so, so, so viel größer ist als das, was ich so Anfang 20 mir erhofft habe. Die Erfüllung eines gesunden, erfolgreichen, bürgerlichen Lebens. Danke, Herr, dass du dich da nicht drauf einlässt. Danke, dass du mehr hast für uns. Und wir wollen lernen, Ja zu sagen, wenn der Zugang, wenn das Erfahren, wenn das Erleben dieser Fülle eben auch mit Leid verbunden ist. Wollen wir lernen, dir zu vertrauen und nah bei dir zu bleiben. Hab du Dank dafür. Heiliger Geist, wirke du das in uns. Amen.